sich, glaube ich, hoffentlich alle Menschen, die Interesse haben, einen Lightning Talk zu halten, jetzt eingefunden. Und dann würde ich jetzt einfach mal in die Runde fragen und hier über die Bühne gehen zum Planungs-Whiteboard und fragen, was es für Vorschläge gibt. Wer möchte denn? Ach, ich. Das ist schade, jetzt haben wir keinen Hocker mehr. Egal. Also, genau. Ich würde gerne einen Vortrag, einen kleinen Lightning-Talk, eher ein Video zeigen zum Thema How to Troll a Hackerspace. Genau. Und ihr drei wolltet auch noch meines Wissens. Datenspuren, da haben wir auch schon Flyer hier rumliegen. Dann umso besser, dass du nochmal darauf hinweist. Oh, kannst du das nochmal buchstabieren, bitte?
Name
Okay. Gibt es noch weitere Vorschläge, Einreichungen, Ideen? Gloschi, möchtest du einen Vortrag halten? Das klang für mich wie ein Ja. Welches Thema war das? Okay, weitere Ideen? Klingt erstmal nicht so. Na gut, dann lassen wir die letzten beiden einfach offen und wir kommen spontan zum ersten Vortrag. Und ich habe das jetzt, also ich hatte heute irgendwie ein bisschen zu tun, also ich habe da jetzt nie so viel Zeit gehabt, das vorzubereiten. Deshalb mache ich hier erstmal kurz einen Browser auf. Genau, und zwar wollte ich darauf hinweisen, dass der KS Darmstadt jetzt einen YouTube-Account hat. Würde man sich natürlich zunächst fragen, warum zur Hölle ist das jetzt eine Meldung wert? Aber die Sache hat halt so eine kleine Hintergrundgeschichte. Also das ist natürlich shameless Self-Plugging, was ich hier gerade betreibe. Und zwar haben wir versucht, uns in den Darmstädter Hackerspace zu social engineeren. Das lief folgendermaßen, dass wir zufällig in der Gegend waren. Also wir, das sind drei Menschen aus dem Entropia, dem Hackerspace in Karlsruhe. Und wir waren zufällig in Darmstadt und haben überlegt, wie kommen wir in den Hackerspace rein. Das hat auffallend gut funktioniert und dann haben wir, als wir im Hackerspace drin waren, dort einfach mal ein Erklärvideo gedreht, selbiges dann zu YouTube hochgeladen und als wir im Hackerspace dann waren und das Video gedreht hatten, Menschen dort angeschrieben und gesagt, hallo, wir sind gerade bei euch zu Besuch, wollt ihr nicht auch mal rumkommen? Daraufhin kamen dann auch Menschen rum und dann haben wir uns mit denen unterhalten, sind dann irgendwann gefahren und warfen dann in deren Channel eine Nachricht mit mehr oder weniger dem Inhalt, ja, schade, dass halt am Anfang niemand da war, als wir gekommen sind, aber zum Glück habt ihr ja dieses tolle Erklärvideo. Und muss man dazu sagen, mich kennt dort niemand, da ich jetzt noch nicht so lange im Südwesten unterwegs bin. Und deshalb würde ich da einfach mal in der Hoffnung, dass das Audio funktioniert. Als ein Mixer sagt, es geht. Mehr oder weniger dem Inhalt, ja, schade, dass halt am Anfang niemand da war, als wir gekommen sind, aber zum Glück habt ihr ja dieses tolle Erklärvideo. Das ist das der Ton, den wir haben wollen. Oh, Mist. Ups. Ja, we have a situation here. Ach, na, großartig, da Playbutton. Ach so, danke. Der Olf vom Chaos Darmstadt und ich wollte euch heute mal die Trollhöhle, unseren coolen Hackerspace, vorstellen. Wir sitzen hier quasi im Eingangsbereich rum und haben hier schon so einige Dinge, die wir mal gebaut haben. Also hier diese schöne Flip-Dings-Anzeige, die haben wir mal vom Flughafen Frankfurt abgeschraubt. Das war relativ einfach. Die haben die vor ungefähr 4 Jahren mal gewechselt und da haben wir halt so ein paar Teile davon bekommen. Die anderen 2000 Stellen haben wir noch im Keller rumliegen. Da wissen wir noch nicht so genau, was wir damit machen wollen. Ansonsten sehen wir hier schon eines unserer wichtigsten Projekte. Das da wäre Freifunk. Das funktioniert in erster Linie mit diesen wunderschönen Access Points von einer Firma, die wir jetzt mal nicht näher benennen wollen. Und da wird dann eine spezielle Firmware drauf geflasht. Die basiert auf OpenWRT und da kann dann jeder Teil eines Freifunknetzwerks werden. Und wir haben die hier auch im Regal und die kann man hier direkt sich mitnehmen und abholen und kostet dann 25 Euro das Stück. Ja, ansonsten haben wir hier natürlich noch so ein bisschen Server-Hardware, die ist relativ entscheidend. Der eigentliche Serverraum ist im Keller, da wollen wir jetzt aber erstmal nicht hingehen. Ja, ansonsten würde ich sagen, dann gucken wir hier mal noch so ein bisschen rum. Relativ entscheidend ist dann natürlich der Türstatus. Gehen wir mal hier vor. Der Türstatus wird manuell getriggert. Also da gibt es halt diesen großen Knopf und auf 0 ist er aus und auf 2 ist er an und auf 1 werden ganz viele Nagios-Fehlermeldungen generiert, um Leute zu trollen. Also wenn hier im Club irgendwas schief geht, dann stellen wir den immer auf 1. Das ist auch relativ wichtig, da kann man halt alle Clubmitglieder alarmieren. Und dann sieht man hier halt relativ offen dokumentiert, also wir schreiben nicht so gern Doku und deshalb haben wir gedacht, bauen wir einfach kein Gehäuse drumherum, sondern schrauben das ja alles auf so ein Holzbrett drauf. Dann spart man sich einfach die Doku und jeder sieht sofort halt, was gemeint ist. Ja, relativ wichtig ist auch noch, was wir hier unten in der Ecke haben. Das ist nämlich die nerdige Getränkeversorgung. Da sind natürlich in erster Linie koffeinhaltige Getränke vorhanden. Die sind relativ notwendig, wenn man hier die ganze Nacht durchhacken will. Ja, was haben wir hier vorne noch? Das ist so ein altes Telefon. Das ist haben wir damals, als wir die Flipchart, die Flip-Buchstabenanzeige vom Flughafen Frankfurt mitgenommen haben, haben wir noch so ein Telefon bekommen von der Deutschen Telekom. Und das Telefon wurde jetzt ein SIP-Client eingebaut und damit können wir jetzt halt auch schön internetmäßig rumtelefonieren. Kostet uns dann relativ wenig. Zurzeit ist allerdings leider das Netzteil kaputt, deshalb kann ich das jetzt nicht so richtig vorführen. Ja, dann haben wir hier an der Seite noch so ein bisschen die Leichen der Vergangenheit aufgehängt. Also man sieht schon, Parallelkabel, IDE-Kabel, das sind halt alles so alte Konnektoren und natürlich auch relativ entscheidend Magnetbänder, alles Technik, die heute ja eigentlich nicht mehr so professionell eingesetzt wird, jetzt natürlich außer in so großen Tape-Libraries, aber das ist ja eher so Audiokassettenkram. Und immer wenn halt irgendwas Altes stirbt, dann hängen wir das hier einfach neu auf. Hier sieht man schon, wir haben halt so ein kleines Sauberkeitsproblem. So Leergut türmt sich hier immer relativ hoch. Aufgrund der beschränkten Deckenhöhe passen hier halt maximal 7 Kästen übereinander. Das ist ganz praktisch und wenn die Höhe halt erreicht ist, dann stellen wir es da hinten hin. Und da ist dann nämlich das eigentliche Getränkelager. Ja, was gibt's hier sonst noch zu zeigen? Wir haben eine große Sofaecke. Hier hat wieder jemand seine Notebooks vergessen. Das kommt ja häufiger vor, aber da kann man jetzt auch nicht viel zu sagen, wird ihm oder ihr sicherlich einfallen, woran das, dass da irgendwas fehlt zu Hause. Ja, und dann gucken wir uns noch die letzte Ecke an. Das hier ist unser Arbeitstisch mit großem Monitor, wo man sich dann halt organisiert. Hier sieht man auch schon ganz klar, wir organisieren seit Jahren die MRM-CDs, die Meta Rhein Main Chaos Days. Und hier auch nochmal sehr schön gefräst, gelasercuttet vielmehr. Das Logo von unserem Darmstädter Freifunk, wie sollte man das nennen? Verein sind wir ja nicht so richtig. Von unserer Freifunk-Gruppe. Ja, was haben wir noch? Großes Whiteboard, das ist natürlich essentiell. Das braucht jeder Hackerspace. Da sind wir ganz gut aufgestellt. Und ansonsten, ja, war es das erstmal mit der kleinen Tour. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, in diesem Zusammenhang wurde... Danke. In diesem Zusammenhang wurde ich übrigens auch darauf hingewiesen, dass ich mal noch meine Mitgliedsbeiträge nachzahlen muss. Das wollte ich an dieser Stelle sagen, dass ich das auch demnächst mal nachholen werde. Ja, genau, also damit, das war, glaube ich, selbsterklärend. Dann kommen wir zum nächsten, Datenspuren. Brauchst du einen Rechner oder geht das so? Das kriegen wir hin.
Ja, diese Veranstaltung wird leider morgen Abend auch schon wieder vorbei sein, aber in einem halben Jahr, nämlich am 24. und 25. Oktober 2015, finden in Dresden die 12. Datenspuren statt. Das ist ein zweitägiges Symposium zu Datenschutz und Privatsphäre. Der Eintritt ist frei, ihr könnt also bitte alle kommen. Demnächst gibt's von uns ein Call for Participation und wir sind dieses Jahr in einer neuen Location in der Technischen Sammlung. Das ist ein großes Technikmuseum und da ist bestimmt viel möglich. Also überlegt euch, ob ihr nicht was einreichen möchtet. Ein Vortrag oder irgendwas anderes. Danke.
Ja, dann kommen wir zu Arthur. Ich würde hier mal die Klinke wieder rausziehen. Gut.
Kurz Moment. Also ich hatte den Lightning Talk gestern eigentlich schon mal gehalten. Bild? Ah, Bild. Diesmal auch mit Folien, wie versprochen. Also es geht um Arthur und zwar um ein Konzept, wie man kollaborative Ende-zu-Ende verschlüsselte Applikationen bauen kann. Und warum halte ich den Vortrag? Ich hätte gerne Informationen von euch. Nämlich, ob es ein System gibt, das dem in irgendeiner Form ähnelt. Optional, wenn ihr Erweiterungen, Anmerkungen habt oder direkt schon mal kritische Probleme in dem ganzen System seht, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mir das Bescheid sagt. Um ein paar Missverständnisse auszuräumen, die auftreten können bei dem System. Es gibt bestimmte Designziele. Und das System soll vertraulich sein, das heißt, die Daten sollen nicht ausgelesen werden können, aber es soll nicht anonym sein. Das heißt, es kann durchaus klar sein, dass Leute kommunizieren und es kann auch dann eben gerichtsfest beweisbar sein, was kommuniziert wurde. Das ist sogar Designziel von dem Ganzen. Mehrfachinstanzierung von diesen Ende-zu-Ende verschlüsselten Applikationen war auch ein Designziel. Die Integrität von dem Ganzen gegenüber internen Angreifern war kein wirkliches Designziel, aber gegen externe Angreifer. Aber okay, worum geht's eigentlich? Die Idee war, dass man, wenn man ein Programm schreibt, hat man ja einen gewissen Zustand, wo eben die wichtigen Dinge drin stehen. Und der Zustand sollte eben nicht mehr auf einem Server liegen, damit ein Hacker nicht einfach den Server ownen kann, den Zustand lesen kann und alle Daten in der Hand hat. Deswegen soll der Zustand eher auf alle Clients verlagert werden und der Server nur noch Nachrichten verteilen, die verschlüsselt sind. Dadurch sieht der Server keinen Zustand mehr oder kann auch den Zustand nicht rekonstruieren. Änderungen sollen dann eben über Remote Procedure Calls gemacht werden, die als Nachricht kodiert werden. Und um Race Conditions aufzulösen, soll der Server die Nachrichten einfach durchnummerieren. Um das ganze System dann zu nutzen, sollen die Clients einfach den Server anfragen, welche Nachrichten gibt's für mich, sollen die Nachrichten vom Server runterladen, die Funktionsaufrufe, die in den Nachrichten stecken, eben ausführen und sich dadurch ihren lokalen State zusammenbauen. Und wenn alles funktioniert, hat dann auch jeder Client den richtigen State und es kommt am Ende ein funktionierendes System raus. Da habe ich jetzt dann so hübsche Bilder gemacht, also es gibt drei Clients und eben den Server. Und die Annahme ist, dass Key Exchange bereits passiert ist. Das heißt, die Public Keys von A, B und C sind allen bekannt. Und das Szenario ist jetzt, dass ein User herkommt und eben dem State ein neues Element hinzufügen will. Der Client A fügt das jetzt nicht direkt seinem State hinzu, sondern baut sich daraus Nachrichten. Und man sieht, es sind mehrere Nachrichten für jeden möglichen Partner eben eine. Und das ist ganz normal einfach über asymmetrische Verschlüsselung im konkreten GPG gemacht. Und da die Public Keys bekannt sind, kann er sich eben einfach seine Nachricht zusammenbauen, für A, B und C verschlüsseln, an den Server schicken und der Server kann sie dann eben einfach bei sich ablegen. Wenn jetzt A jetzt auch die Änderung sehen will, die er gemacht hat, fragt er direkt danach den Server an, hey, gibt's was Neues? Kriegt dann eben die Nachricht, die für ihn gedacht ist, zurück und fügt sie dem lokalen State hinzu. Das Ganze macht dann irgendwann später auch B und man sieht, sie kommen auf denselben State, ohne dass der Server tatsächlich irgendeinen Inhalt von den Nachrichten sehen kann. Er sieht nur, es gibt Nachrichten, die in Kryptopaketen drin sind. Klar, damit kann nachverfolgt werden, wer mit wem kommuniziert und wie oft und solche Sachen, aber es kann nicht in die Nachrichten selber reingeschaut werden. Ich habe jetzt schon mit ziemlich vielen Leuten auf dem Kongress gesprochen und ich bin, denke ich, den meisten, die hier im Lightning Talk sitzen, auch schon auf die Nerven gegangen damit und habe auch interessante Informationen gekriegt. Nämlich, welche ähnlichen Mechanismen gibt's bereits? Das eine sind Kryptofiles, die einfach auf dem Network Address Storage liegen und da ist das Vorgehen einfach, man hat den State, entschlüsselt den, lädt den, schreibt den zurück, schreibt den erst in seine virtuelle Datei zurück, verschlüsselt ihn und tut ihn dann wieder auf den NAS rein. Das Problem ist, es gibt dann halt einfach die klassischen Synchronisationsprobleme, wenn mehrere Programme auf einen File zugreifen wollen, können so hübsche Sachen wie passieren, jemand macht den File auf, macht eine Änderung, lässt es eine Woche offen und schließt es dann wieder. Und es kann eben auch nicht gezielt gesagt werden, ja, der eine Teil des States soll jetzt nur mit B geteilt werden, aber nicht mit C. Ein Beispiel dafür, wie das gerne genutzt wird in vielen Unternehmen, ist KeePassX. Also es gibt viele Unternehmen, die Passwörter teilen. Und im Normalfall läuft es dann eben so, dass es ein NAS gibt, wo ein KeePassX-File drauf liegt, der dann eben runtergeladen wird, geöffnet wird, die Passwörter reingeschrieben werden und zurückgeschrieben werden. Und da gibt es eben diese Horror-Stories, dass nach einer Woche zurückgeschrieben wurde und alle Passwörter von der letzten Woche weg waren. Was auch vorgeschlagen wurde, warum benutzt du nicht einfach VPNs und schickst da über Standard verteilte Rechensysteme, dann tunnelst einfach die Funktionsaufrufe über die VPNs durch. Das Problem ist, wenn B jetzt nicht online ist, kann ich ihm schlecht über ein VPN die Nachricht schicken. Wenn das nicht stimmen sollte, sagt mir Bescheid. Die nächste Alternative waren DHTs oder VDHTs. Das ist einfach ein System, wo im Prinzip ist es Peer-to-Peer-File-Sharing. Also man kann dann ziemlich repressionssicher, kaum zerschlagbar, echt Peer-to-Peer-Files ablegen und auch mit entsprechenden Erweiterungen versionieren. Und da gibt es zwei Methoden, wie man das missbrauchen könnte, um eben tatsächlich Applikationen zu bauen. Man nimmt sich seinen Programmzustand, legt den einfach in diesen Peer-to-Peer-File-Storage ab und wenn jemand was Neues hat, wird es einfach versioniert. Eine Alternative wäre, die Funktionsaufrufe zu kodieren und jeweils als einzelne Funktion abzulegen. Das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass VDHT bzw. DHTs keine wirkliche Konsistenzgarantien haben. Das heißt, es kann sein, dass B und C zwei unterschiedliche Zustände sehen. Und das ist halt für Applikationen recht kacke, weil man will sich ja eigentlich bei einer kollaborativen Applikation darauf verlassen, dass jeder dasselbe sieht und nicht irgendwie unterschiedliche Zustände da sind. Ein Hinweis, der tatsächlich von der Veranstaltung hier kommt, warum benutzt du nicht einfach eine Blockchain? Der Gedanke wäre, dass man nicht einen Server benutzt, wo die Nachrichten reingelegt werden, sondern man tut sie einfach auf eine Blockchain und hat dann eben auch einen Speicher, wo man eben seine Funktionsaufrufe hinterlegen kann und sie sich laden kann und eben dann seinen lokalen State zusammenbauen kann. Das Problem ist, wer eine Blockchain haben will, also eine eigene Blockchain haben will, muss halt eben auch meinen, wie es bei Bitcoin bekannt ist. Und man muss dann auch entsprechend Angreifer wegmeinen, wenn sie auftreten. Und wenn man irgendwie so ein kleines Netzwerk aus 20 Leuten bildet, dann wird man nicht die Rechenkapazität haben, um größeren Angreifer wegzumeinen. Das nächste Problem ist, wenn man seine Funktionsaufrufe in die Blockchain reinlegt, sind die erstmal für jeden sichtbar. Und klar, sie sind momentan verschlüsselt, aber was ist in 10, 20, 30 Jahren? Dann wird die Verschlüsselung schlechter und kann gebrochen werden. Eine Gedanke, der dann vorgeschlagen wurde, ist, wie man das Mining-Problem zumindest lösen könnte. Man benutzt tatsächlich die Bitcoin-Blockchain. Damit habe ich aber irgendwie ein prinzipielles Problem mit Missbrauch der Bitcoin-Blockchain. Wenn ihr da irgendwelche Hinweise habt, wie man das elegant lösen könnte, würde ich mich auch freuen, davon zu hören. Wenn ihr irgendwie Feedback habt, also konkret, gibt's irgendetwas, was ähnlich funktioniert und was hier noch nicht erwähnt wurde, sprecht mich einfach an, ihr seht mich hier rumhüpfen. Ich führe auch gern jegliche Diskussion über das Programm. Da winkt jemand?
Du möchtest Bitmessage. Bitmessage ist der Bitcoin-Klon, der lediglich dafür da ist, Nachrichten zu transportieren, und die haben eine Blockchain, wo nur die letzten 2 Wochen gespeichert werden.
Cool. Danke für die Information. Sonst noch was? Dann würde ich weitergeben an die nächste Person.
Wenn das ein 20er ist.
Ah, cool. Wie mache ich das?
Achso, das ist jetzt geklont.
Du
kannst, ich weiß nicht, was dieses Programm als Konfiguration möchte.
Kannst du da jetzt so Karten mit Nummer und Monitor verkaufen und dann kriegt man da mal drauf?
Exchange? Okay,
machen wir so weiter, oder? Okay, also ich möchte mal kurz die Enigma vorstellen und die Verschlüsselungsweise der Enigma und Beispiel der Enigma einfach mal so beispielhaft kurz. Näher ran? Okay. Also ich möchte einfach mal zeigen an einem Beispiel der Enigma, wie eine Verschlüsselung funktioniert und wie im Speziellen eine Enigma oder eine Verschlüsselung auch halt gebrochen werden kann aufgrund von Fehlern, die im System liegen und in der Anwendung. Also wie gesagt, wir haben hier die Enigma, dann haben wir hier ein Tastenfeld, ein Leuchtenfeld, die rotierenden Walzen, hier vorne noch ein Steckerbrett mit Steckern, die nochmal Vertauschungen vorführen. Und eine Verschlüsselung allgemein ist, ich habe einen Klartext, hallo Mutti, ich habe ein kryptografisches Verfahren und einen Schlüssel. Hier ist der Schlüssel 4. Das Verfahren ist, ich verschiebe einfach um 4 Punkte und komme dann zu einem Geheimtext, der komisch aussieht und den ich auf den ersten Blick nicht als Hallo Mutti identifizieren kann. Im kryptografischen Sinne ist ein Alphabet einfach nur eine beliebige Anordnung von endlich vielen Symbolen, die festgelegt ist und mir praktisch die Möglichkeit geben, Worte oder irgendwie Informationen abzuspeichern. Das Prinzip ist dann, ich nehme einfach die normalen Buchstaben der Zeichen der des Klartextes und permutiere die und von außen sieht das dann alles irgendwie nach Zufall aus und es kann nicht zurückgeschlossen werden, was eigentlich in diesem Text drin steht, wenn ich diesen speziellen Schlüssel nicht habe. Eine statistische eine Angriffsmethode ist zum Beispiel eine statistische Analyse. Beim Caesar-Shift geht das sehr einfach. Ich sehe dann immer noch das Häufigkeitsgebirge und kann dann sagen, okay, das häufigste Zeichen, was ich habe, ist jetzt zum Beispiel das E. Und mein Buchstabe A ist jetzt genauso hoch wie das E, also ist das A wahrscheinlich das E. Eine zweite Möglichkeit ist, dass ich eine Mustersuche mache. Ich habe hier dann den Max Mustermann und da sehe ich hier an zweiter Stelle ein A, hier ist nochmal ein A. Und dann schiebe ich das so lange über den Geheimtext, bis ich halt eben irgendwie einen Match habe, wo keine Konflikte auftreten. Dann gibt es den Herrn Kerkhoff, der hat das Prinzip für Verschlüsselung mal so überdacht und das Wichtigste, was er halt rausgefunden hat und was er in seinen Grundsätzen, das sind jetzt nicht alle, aber der Wichtigste ist, dass das System keine Geheimhaltung erfordern darf. Also jeder weiß, okay, Caesar Shift, ich verschiebe einfach Buchstaben, sondern dass das Geheimnis auf das auf dem Geheimhalten des Schlüssels, der vorher vereinbart wird, das ist jetzt ein symmetrisches Verfahren, dass es darauf beruht. Der Schlüssel muss geheim bleiben. Wenn der bekannt ist, kann jeder andere das Geheimnis entschlüsseln. Die Enigma hat das sehr gut getan. Sie wurde irgendwann im Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden und hat halt hier einen Walzensatz. Das funktioniert ähnlich wie ein Tacho, ein Tastenfeld und ein Lampenfeld. Hier vorne noch wieder das Steckerbrett. Das sieht man hier nochmal im Detail. Hier gibt es halt zweipolige Anschlüsse und da wird dann jeweils zum Beispiel ein Q mit einem W vertauscht und umgekehrt. Die rotierenden Walzen sind solche Trommeln. Da gibt es hier diese sogenannten elektrischen Kontaktpins. Die sind einmal auf der Seite, einmal auf der gegenüberliegenden Seite und es stehen sich immer Kontaktpins einander gegenüber und ermöglichen dann im zweiten, dass hier im sogenannten Rotorsatz bestimmte Stromwege geschalten werden. Mit jedem Tastendruck, hier das A, wird ein Stromweg frei. Der geht hier in das Steckerbrett rein. Das ist jetzt nicht gesteckert, wird hier überbrückt, geht hier dann in den Walzensatz, wird hier vermixt und durchgeführt und kommt dann hier wieder an, geht auf den Stecker, wird von dem Stecker nochmal vertauscht, das S mit dem D, und lässt dann hier irgendwann die Lampe D aufleuchten. Mit jedem Tastendruck wird auch die Walze hier weitergeschaltet und es ergibt sich dann im Nachfolgenden immer mit jedem Tastendruck ein neuer Strompfad und es taucht beim Drücken des gleichen Buchstabens ein neuer Buchstabe auf. Das führt uns zu einer polyalphabetischen Verschlüsselung. Und zwar bedeutet das, dass ich für jeden neuen Buchstaben, den ich an meiner Enigma drücke, ein neues Alphabet habe mit 26 Buchstaben, in dem aber die Buchstaben alle anders angeordnet sind. Das führt uns dann auf insgesamt 26 Fakultät, das ist eine sehr große Zahl, verschiedene Alphabete oder verschiedene Möglichkeiten zum Verschlüsseln. Im Folgenden sieht das dann so aus. Ich habe mal eine bestimmte Walzenstellung benutzt, von einem, die halt bekannt ist, und habe dann hier mal geguckt, wenn man hier das A eindrückt, dann kommt dann das E raus, dann ein H, ein W, ein Z und so weiter. Das Verschlüsseln der Enigma ist relativ einfach gehalten. Es gab sogenannte Verschlüsselungsbücher, wo halt eben sogenannte Tagesschlüssel vorher festgelegt waren, pre-shared, symmetrisches Verfahren. Und da gab es für den 31. des Monats eine bestimmte Anzahl an, also eine Umkehrwalze. Die Umkehrwalze B wurde genommen, dann eine bestimmte Anzahl, also eine Walze 1, Walze 4 und Walze 3. Die wurden in verschiedenen Anordnungen in die Enigma eingebaut. Dann wurden da noch Ringstellungen eingestellt, die den einen Mitnehmerstift in diesem Tachometermechanik festlegen, sodass halt die Weiterschaltung auf die nächste Walze, wenn 26 Durchläufe passiert sind, immer an einer anderen Stelle passiert. Und dann gab es die Anweisung, 10 Stecker zu nehmen und dann diverse Steckverbindungen nochmal zu setzen. Das Verschlüsseln lief dann folgendermaßen ab. Ich nehme den Tagesschlüssel, stelle die Walzenpositionen ein, suche mir einen Spruchschlüssel aus, der ist zufällig, und tippe diesen ein. Die Ausgabe ist dann EWG. Dann baue ich mir daraus einen sogenannten Nachrichtenkopf mit Uhrzeit, Anzahl der Zeichen, die Grundstellung und den Spruchschlüssel und verschlüssel meine Nachricht, nachdem ich die Enigma auf den Spruchschlüssel RTZ eingestellt habe. Das habe ich hier mal gemacht. Der Text, normal, CryptoCon 2015, Sublab e.V. sieht dann so aus. Ich habe die Nachricht aufbereitet, dann 21.30 Uhr, 37 Zeichen, QWE, EWG, das übermittle ich dann und dann verschlüssel ich meinen Text damit und rauskommt sowas hier. So, das Entschlüsseln auf der Gegenseite geht dann ganz ähnlich. Ich stelle meine Enigma auf QWE, tippe EWG ein, bekomme den Spruchschlüssel raus, mit dem ich vorher verschlüsselt habe. Das ist die Grundstellung meiner Enigma, die ich vor dem Verschlüsseln meiner Klartextnachricht benutzt habe. Und dann gebe ich einfach die ganzen Zeichen, die ich dann irgendwie so kryptografisch erzeugt habe, da wieder ein. Und dann kriege ich den Klartext wieder raus. Der Enigma-Schlüsselraum, ja, berechnet sich folgendermaßen. Also die verschiedenen Möglichkeiten wären, also 2 Walzen mal 5 mal 4 mal 3 und so weiter. Und ich komme auf eine relativ hohe Anzahl. So, 2 mal 10 hoch 23 ist der Schlüsselraum. So viele Möglichkeiten habe ich zum Verschlüsseln. Und die Frage ist jetzt eigentlich, warum ist die Enigma jetzt angreifbar gewesen? Der Hauptgrund ist die Umkehrwalze. Der zweite Grund war, dass Fehler gemacht wurden auf Seiten der Nazis. Und dass die einfach mit diesem Ding nicht umgehen konnten. Die haben ja wirklich eklatante kryptografische Fehler gemacht. Der zweite Grund ist auch, dass ein enormer Aufwand in Bletchley Park betrieben wurde durch auch Alan Turing. Der war damit sehr involviert. Der hat die sogenannte Turing-Bombe gebaut, mit der man das Entschlüsseln auch automatisieren konnte. Und dann natürlich einer der Hauptfehler, dass halt einem diesem System voll vertraut wurde. Keiner ist auf die Idee gekommen, dass die Alliierten irgendwie da vielleicht doch eingebrochen sein könnten und dass da irgendwas getan werden muss. Und was auch wichtig ist, es gab keine Verräter auf der Seite der Alliierten. Wenn man sich jetzt nochmal die Umkehrwalze anguckt, dann stellt man fest, ich kann jetzt elektrisch in Position A einen Strom reinschicken und durch die Umkehrwalze habe ich immer wieder einen individuellen Strompfad. Was aber nicht geht, ist, dass die Enigma den Buchstaben A auch in A verschlüsseln kann. Ich kann ja zum Beispiel auch ein Alphabet haben, wo einige Buchstaben an den Originalpositionen stehen, aber alle anderen vertauscht sind. Mit anderen Worten, die Umkehrwalze filtert mir eine erhebliche Menge an sogenannten möglichen Alphabeten raus. Aber ein Vorteil der Umkehrwalze ist, dass die Verschlüsselung halt involutorisch wird. Ich kann jetzt zum Beispiel auch einfach in Genen Strom reinschicken und dann leuchtet mir an meinem Tastenfeld die Taste A auf. Das ist halt fürs Handhaben der Enigma ein Vorteil. Involutorisch meint nochmal, dass ich immer die 1 mit der 3 vertausche, die 2 mit der 6 zum Beispiel. Und eine nicht involutorische Verschlüsselung wäre, dass ich die 1 mit der 3, die 3 mit der 2 und die 2 mit der 1 vertausche. Dann kann ich aber nicht mehr auf demselben Weg entschlüsseln. Der richtige Fuck-up für die Enigma war eigentlich diese fixpunktfreie Permutation, die ich schon angesprochen habe. Wenn ich jetzt ein kürzeres Alphabet nehme, meinetwegen einmal 1 mit A, B, C, D, E, F, G, und jetzt würde ich ein Fixpunkt oder ein fixpunktfreies, eine fixpunktfreies Alphabet würde halt keine Buchstaben haben, die praktisch an denselben Positionen stehen. Und was das tut, ist, wenn man sich das jetzt mal genau anschaut, wenn ich jetzt mit 4 Buchstaben rechne und alle möglichen Anordnungen nehme, dann habe ich 26 mögliche. Und durch die fixpunktfreie Permutation fallen schon mal 15 mögliche Alphabete weg, in die ich meine Nachrichten verschlüsseln kann. Das ist ganz erheblich. Dann fallen nochmal durch die nicht involutorische Permutation weitere 6 weg und von meinen 26 Alphabeten bleiben am Ende nur noch 3 nutzbare Alphabete übrig. Das ist sehr, sehr wenig. Bei 26 Buchstaben für ein normal langes Alphabet bleibt natürlich noch genügend übrig zum Verschlüsseln, aber nicht mehr genug. Und das habe ich hier nochmal, genau. Okay. Also von 4 mal 23 möglichen bleiben nur noch 8 mal 10 hoch 12. Das ist erheblich weniger. So, der zweite Fuck-up ist eigentlich noch viel schlimmer, weil ich kann jetzt logische Aussagen über den Text treffen. Ich kann jetzt einfach mal sagen, das sieht von außen nicht mehr dann nach Zufall aus und ist auch kein Zufall mehr im Sinne von mathematischem Zufall, sondern ich kann logische Aussagen über den Text treffen in der Art, dass ich wahrscheinliche Worte ausschließen kann. Ich kann jetzt zum Beispiel das Wort Oberkommando der Wehrmacht nehmen, das taucht wahrscheinlich sehr oft in irgendwelchen Nachrichten auf, und schiebe das einfach unter meinem verschlüsselten Text lang, so lange bis ich diese Fixpunkte praktisch ausgeschlossen habe. Ich sehe das jetzt hier nicht. Also ein W kann nicht unter einem W stehen, weil ein W nicht in einem W verschlüsselt werden kann. Und somit kann ich halt auch wieder Sachen ausschließen und meinen Rechenaufwand erheblich einschränken. So, Verbesserungen an der Enigma, um diese Sache halt eben verbessern zu können, wären gewesen, dass ich nicht involutorische Stecker benutze. Das heißt, dass ich einfach keine zweipoligen Stecker benutze, sondern nur einpolige Stecker und zum Beispiel ein A auf ein D referenziere und dann ein D auf ein B und ein B wieder auf ein A. Die Umkehrwalze muss auf alle Fälle vermieden werden, das hätte man anders machen müssen. Dafür hätte man halt in Kauf nehmen müssen, dass das Verschlüsseln und Entschlüsseln nicht mehr ganz so einfach wird. Dann mehr Fortschaltkerben, also diese Tachometermechanik hatte halt bei den meisten Enigmas nur eine einzige Fortschaltkerbe und da wurde halt nur nach 26 Buchstaben eine Fortschaltung vorgenommen, was halt auch dann für 26 Folgebuchstaben immer wieder vorhersagbar war, einigermaßen, wie jetzt welche Buchstabenfolge kommt. Das Walzensortiment erweitern und dann die Schlüssel öfter wechseln. Und im Laufe des Monats wurden halt eben auch bestimmte Walzen vom Walzensatz ausgeschlossen, weil man dachte halt, okay, die Walzen waren schon bekannt und nehmen wir lieber neue, aber das halt reduziert dann halt auch wieder die Anzahl der Möglichkeiten. Bessere Beispiele für Verschlüsselungsmaschinen sind Type-X, MK3, das waren von den Briten benutzt worden, oder die Sigma, die hatte mehr Fortschaltkerben und einfach eine bessere Mechanik, die einfach dieses Durcheinanderwürfeln der Buchstaben besser vornimmt. Und sie hatten vor allen Dingen auch keine Involutorik und keine fixpunktfreie Permutation. So, dann kann man sich mal fragen, was macht eine Verschlüsselung sicherer? Dass man einfach eine Trennung, eine absolute Trennung zwischen Schlüssel und Verfahren hat. Bei der Enigma ist das so ein hybrides Verfahren, weil der Schlüssel auch teilweise mit in der Enigma drinne steckt, in der hart verdrahteten Mechanik. Wenn die Briten halt eine Enigma irgendwo erbeuten konnten, konnten die halt die Mechanik innen drinne analysieren und wussten halt sehr schnell, wie es geht. Dann braucht man nur den Schlüssel geheim halten, dann muss man einfach immer der Technik misstrauen. Prinzipiell so ein bisschen Misstrauen ist wichtig und vor allen Dingen muss man seiner eigenen Kompetenz misstrauen. Also man kann nicht alles wissen und wenn man sich dazu sicher ist, tappt man irgendwann rein und ein bisschen Paranoia ist immer gut. Ja, gibt's Fragen?
Ich hätte da selber noch gerade eine Anmerkung. Das würde ja, also nach Kerckhoffs Prinzip müssten die, hätten die Deutschen ja theoretisch aber eine Enigma an die Briten schicken können müssen. Weil das ist ja das Verfahren und solange der Schlüssel geheim bleibt, hätten sie das ja durchaus machen können.
Ja, sie hätten das auch durchaus machen können, haben sie wahrscheinlich. Das Interessante an der Enigma ist, die ist schon irgendwann um 1911 oder so erfunden worden, das Prinzip mit diesen Rotorwalzen und mit dem Fortschalten. Und es gab die Dinger auch kommerziell zu kaufen. Polnische Codeknacker haben sich halt auch mit diesem Ding beschäftigt, vor dem Krieg, und haben da auch eine sehr große Menge an Vorarbeit geleistet, die dann letztlich von Bletchley Park auch genutzt werden konnte, bevor dann der Krieg ausgebrochen ist. Da gab es dann, ich glaube, sogar ein Treffen irgendwo in irgendeinem Wald in Polen, wo die ihre ganze Arbeit übergeben haben. Und das hat auch echt nochmal geholfen. Aber prinzipiell hat ja die Enigma so ein hybrides Verfahren. Es ist ja nicht nur, dass der Schlüssel in der Vertratung der Walzen begründet liegt und das geheim gehalten werden muss, sondern es geht auch um die Anfangsstellungen und welche Walzen ich jetzt einbaue. Also der Schlüssel liegt nicht komplett in der Enigma drin, in dem Hardwaregerät, sondern auch in dem, was ich einstelle an der Enigma.
Gibt es weitere Fragen?
Tatsächlich noch, ich hatte das spaßenshalber mal ausgerechnet, diese 2×10^23 waren, wenn ich mich nicht vertan habe. Das entspricht halt 80 Bit, die man da jetzt als Kombination hätte. So einfach als Vergleich zu, was irgendwie aktuell angeboten wird an Verschlüsselung, wo man halt so sagt, okay, man braucht halt doch deutlich mehr Raum für mögliche Schlüssel und Permutationen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so vergleichbar ist. Genau, und wenn dann aber halt noch die Rollen bekannt werden, dann verschwinden von diesen 80 Bit, die man potenziell vielleicht hätte, noch wesentlich mehr. Und also dann bleibt halt sehr wenig übrig und da das exponentiell skaliert, also es sind dann halt 2 hoch 80 Kombinationen, dann hat man vielleicht noch 2 hoch 40 oder noch weniger, wenn die Rollen weg sind, dann ist es halt in einem Bereich und es hat ja auch die Vergangenheit gezeigt, wo dann eben die Computertechnik und das Wissen über potenzielle Klartexte wie Wetterberichte damals schon ausreicht, um das knacken zu können.
Ja, sie haben halt wirklich alle möglichen Informationen benutzt und auch Texte, die bekannt waren. Wenn ich einen Text habe, der bekannt ist, sowas wie Regen 18 Uhr am Abend, dann kann ich halt nach Regen am Abend in dem Text suchen mit Musteranalyse, weil halt die Enigma selber das nicht genügend abschleift. Es sind halt immer noch logische Aussagen über diesen Text möglich. Also diese Umkehrwalzer war eigentlich als eine Verbesserung gedacht. Es gab auch Modelle, wo 8 Walzen eingesetzt wurden. Aber man dachte sich halt, ach, wir sparen da mal und gucken mal und verbessern mal unser Verfahren. Und eigentlich hat diese Verbesserung eigentlich das ganze Ding besser angreifbar gemacht.
Das mit dem Oberkommando, war das ein Beispiel von dir oder waren die Nazis wirklich so dumm und haben jedes Mal, wenn sie eine Nachricht geschrieben haben, Oberkommando ausgeschrieben?
Also es gab natürlich, die waren nicht komplett doof. Die Nachrichten durften nicht allzu lang sein, die mussten irgendwie so in 250 Zeichen abgefasst worden sein und dann gab es halt auch diese militärische Redeart, dass man halt eben wirklich das auch kurz gefasst hat, knackig gefasst hat und dazu muss man das halt standardisieren und nach diesen Standards kann man halt eben auch suchen. Und es ist immer irgendwie möglich. Du musst ja mit irgendwas reden, du musst ja Deutsch benutzen. Also die Amis, die hatten ja zum Beispiel in ihrem, im Pazifikkrieg haben die ja die eine Indianersprache benutzt, die sehr ähnlich klang von den Worten her und haben dann da halt auch noch Vogelnamen benutzt in dieser Indianersprache. Und die Japaner sind da einfach nicht hinterhergekommen. Das ging einfach mal vom Sprachverständnis her nicht.
Es gibt ja auch die Legende, man weiß ja nicht, ob es wirklich wahr war, dass die Briten in Afrika einen Außenposten der Deutschen isoliert haben und dem extra aus dem Weg gegangen sind, weil da ein Funker saß, der sehr eifrig war und jeden Tag zur selben Uhrzeit gemorst hat, keine Vorkommnisse. Und das war halt immer derselbe Funkspruch und das war sehr einfach, da das ein kurzer Spruch ist, und aber man weiß, was drinsteht. Über die Länge konnte man das verifizieren und dann konnte man da den Key gegenprüfen, ob der Schlüssel...
Also solche Sachen habe ich halt auch irgendwie so gehört von Leuten hier da erzählt, dass halt Funker irgendwie langweilig und haben halt einfach immer so klick, 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 klick. Und wenn du immer denselben Buchstaben klickst, dann schaltest du halt die Walzen immer in derselben Art und Weise fort. Und dann weißt du halt eben letzten Endes irgendwann, wie die Walzenvertratung ungefähr ist. Du kannst es dann logisch nachvollziehen.
Gut, dann, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, würde ich noch darauf hinweisen, dass es in Bletchley Park übrigens auch ein Museum gibt, wo man sich das Ganze auch vermutlich nicht mehr lange noch von Veteranen erklären lassen kann, die im Zweiten Weltkrieg dort in Bletchley Park gearbeitet haben und dort die großen Maschinen bedient haben. Jo. Das kostet auch nur einen Apfel und ein Ei Eintritt irgendwie, keine Ahnung, 2 Pfund, 3 Pfund oder so.
Man könnte ja mal eine Klassenfahrt organisieren.
So kommt's nicht so viel aus. Jedenfalls. Nördlich von London, also wenn man mal in London ist, kann man auch mit dem Zug nach Milton Keynes fahren und dann nach Bletchley Park laufen. Ja, gibt's noch weitere Vorträge? Ich glaube, der Lass mich mal kurz nachdenken wird eher nicht stattfinden, oder? Ja. Sonst noch jemand? Einen Vorschlag, einen Vortrag, einen Lightning Talk? Das sieht nach Nein aus. Dann würde ich sagen, beschließen wir die Bühne für den heutigen Tag und morgen geht's dann ab 11 Uhr mit dem Junghackertag los und anschließend ab 14 Uhr starten wir hier mit einem Vortrag über Bitcoin und dann, ja, auch unten in der Eisengießerei geht's dann morgen im Laufe des Tages 14.30 Uhr ungefähr, 15 Uhr, 16, 17 Uhr, irgendwann weiter. Ja, dann danke, dass ihr da wart und bis morgen oder bis später oder bis gleich.